Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom heutigen Montag, dem 13. Februar. Heute haben wir folgende Schwerpunkte: Der lange Arm der Großkonzerne. Guatemaltekische Menschenrechtsaktivisten wurden bis in die Schweiz verfolgt. Wenn das Lupophon aufs Contraforte trifft, Matthias Kuhn und das Ensemble Breton. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Das griechische Parlament hat dem umfangreichen Sparpaket zugestimmt. Geplant sind unter anderem 150.000 Staatsangestellte zu entlassen und im Privatsektor die Löhne zu kürzen. Damit hat das Parlament den Weg freigeräumt für ein weiteres Hilfspaket der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Das Hilfspaket umfasst mehr als 100 Milliarden Euro. Nach einer hitzigen Debatte wurde das Paket mit großer Mehrheit angenommen. Gegenstimmen gab es von kommunistischer und von linker Seite. Die Parlamentssitzung wurde von stundenlangen Ausschreitungen im Zentrum von Athen überschattet. Anfangs haben Zehntausende friedlich demonstriert. In der Nacht kam es zu Straßenschlachten mit der Polizei. Bei den schlimmsten Ausschreitungen seit Jahren gingen mehrere Gebäude in Flammen auf, mindestens 80 Menschen wurden verletzt. Vorerst werden keine UNO-Friedenstruppen nach Syrien reisen. Syrien hat den Plan der Arabischen Liga abgelehnt. Dieser sah vor, eine Friedensmission der Arabischen Liga mit UNO-Blauhelm-Soldaten ins Land zu lassen. Die Resolution sei ein feindlicher Akt, der auf die Sicherheit und die Stabilität von Syrien abziele. Das sagte laut Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sanaa der syrische Vertreter der Arabischen Liga. Heute wird sich die UNO-Vollversammlung mit Syrien befassen. Sie hat jedoch im Vergleich zum UNO-Sicherheitsrat nur beschränkte Kompetenzen und kann keine Sanktionen beschließen. Das kann nur der UNO-Sicherheitsrat und der hat sich bis jetzt auf keine Resolution einigen können. Russland und China blockieren sämtliche Bestrebungen mit einem Veto. Die schwedischen Gripen-Kampfjets sind offenbar doch ungenügend. Das zeigt ein von der Sonntagszeitung veröffentlichter geheimer Bericht der Luftwaffe. Dort stehe, dass die Gripen von allen drei evaluierten Kampfjet-Typen die technisch schlechtesten seien. In einigen Bereichen erreichten sie nicht einmal die Werte der FA-18-Kampfjets. Eigentlich sollten die Gripen die in die Jahre gekommenen FA-18-Kampfjets ersetzen. Das Verteidigungsdepartement sagte gegenüber Radio DRS, man kenne den Luftwaffenbericht nicht und werde die Vorwürfe nun abklären. Einige Parlamentarier forderten inzwischen bereits eine Untersuchung durch die Geschäftsprüfungskommission. Die Qualität des Futtermittels für Schweizer Nutz- und Heimtiere hat sich im vergangenen Jahr verbessert. Jahrelang habe es immer mehr Verstöße gegen geltende Richtlinien gegeben, jetzt aber seien diese Verstöße zum ersten Mal zurückgegangen. Das teilte die Forschungsanstalt Agroscope mit. Agroscope hat den Auftrag, mit Stichproben die in der Schweiz gehandelten Futtermittel für Nutz- und Heimtiere zu kontrollieren. Im letzten Jahr waren mehr als 55% der untersuchten Nutztierfutter regelkonform, beanstandet wurden hauptsächlich falsch deklarierte Produkte. Und noch zum Wetter. Heute ist es recht sonnig, mit am Nachmittag zunehmend Wolkenfeldern. Am Nachmittag und am Abend und in der Nacht kann es dann auch Schneeflocken geben bei minus 5 Grad. Morgen Dienstag sieht es ähnlich aus. Am Vormittag gibt es noch vereinzelt Aufhellungen. Am Nachmittag ist es bewölkt mit teils Schneeflocken. Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt mit zeitweise Schnee und Schneeregen. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Bericht. Sie kamen in die Schweiz, um über die schwierige Situation in ihrer Heimat zu berichten. Die Menschenrechtsanwältin Camille Gurup und der indigenen Führer José Mauro Turuy aus Guatemala. In ihren Heimatgemeinden will die Zementfirma Cementos Progresso eine Zementfabrik bauen, trotz des jahrelangen breiten Widerstandes der Bevölkerung. Im Radio Rabe haben wir darüber berichtet. Der Besuch der beiden Menschenrechtsaktivisten nahm dann aber eine gefährliche Wendung. Vertreter der Zementfabrik Cementos Progresso sind ihnen bis in die Schweiz gefolgt. Wilmar Rall berichtet.
Vor zwei Wochen kamen die Menschenrechtsanwältin Carmela Gurup und der indigenen Führer José Mauro Turuy in die Schweiz. An Podien, in Gesprächen mit Medien, Politikern und Behörden legten sie ihre schwierige Situation dar im Bezirk San Juan Zacatepeques. Dort will die guatemaltekische Zementfirma Cementos Progresso eine neue Fabrik bauen, die die Lebensgrundlagen der indigenen Bevölkerung stark bedroht, so Anna Leising vom Guatemalanetz Bern.
Für die Zementproduktion muss unglaublich viel Gestein abgebaut werden. Da haben die indigenen Bauern, die ja auf Land angewiesen sind, für ihre Produktion von Blumen und von Gemüsen Angst, dass ihnen immer mehr Land abhanden kommt. Dann ein zweites Problem ist die Wasserfrage. Die Produktion von Zement verbraucht sehr viel Wasser und ebenso die Landwirtschaft, die die Kleinbauern dort betreiben.
Davon berichteten die beiden Menschenrechtsaktivisten an Informationsveranstaltungen in mehreren Schweizer Städten. In Genf kam es dann zu einer sehr unangenehmen Überraschung für die beiden. Vertreter von Cementos Progresso hatten sich unter das Publikum gemischt und das Wort verlangt.
Um ihre Sicht, wie sie es nennen, einzubringen. Sie haben gesagt, dass alles gar nicht stimme, dass die Indigenen mit einbezogen würden und ihre Rechte natürlich immer gewahrt seien und haben damit eigentlich, was Carmela und José Mauro erzählt haben, Lügen gestraft.
Nicht nur in Genf, auch an der Veranstaltung in Zürich sind die beiden Vertreter von Cementos Progresso aufgetaucht. Diese Veranstaltung wurde dann vorzeitig abgebrochen, um die beiden Aktivisten aus der Schusslinie zu nehmen. Carmela Gurup und José Mauro Turuy waren völlig vor den Kopf gestoßen, so Anna Leising, obwohl die beiden bereits vorgewarnt waren.
Bereits am Flughafen in Guatemala wurden sie verfolgt von einem Mann, fotografiert. Er hat sich bei den Anwesenden nach dem Reiseziel und nach den Gründen der Reise von den beiden erkundigt. Also sie hatten bereits am Flughafen in Guatemala das Gefühl, dass sie verfolgt würden. Aber dass die dann wirklich an diesen Veranstaltungen auftauchen, das hat sie dann doch erstmal sehr überrascht und die beiden waren ziemlich eingeschüchtert.
Bald müssen die beiden nun wieder zurück nach Guatemala. Eine Reise, die sie mit mulmigen Gefühlen antreten, meint Anna Leising.
Ja, die beiden haben natürlich große Angst, zurückzukehren. Man muss sich vorstellen, dass sie in ein Land zurückkehren, das keinen funktionierenden Rechtsstaat hat. Das heißt, wenn sie angeklagt würden aufgrund von Verleumdung, ist die Gefahr sehr groß, dass sie verhaftet werden, dass sie dann auch keinen fairen Prozess erhalten würden. Auch die Justiz ist korrumpiert. Andererseits haben sie auch Angst um ihre Sicherheit, denn Guatemala ist leider eines der gewalttätigsten Länder der Erde. Es herrscht eine sehr hohe Kriminalität, es herrscht Straflosigkeit.
Deshalb habe man bereits Organisationen wie Amnesty International über die Rückkehr der beiden Aktivisten informiert und auch dem Schweizer Außendepartement und der Botschaft werde es mitgeteilt. Die internationale Aufmerksamkeit bringt für Menschenrechtsaktivisten also nicht nur zusätzliche Bedrohungen mit sich, sondern schafft gleichzeitig auch eine gewisse Sicherheit.
Rabe Info 95,6.
Zeitgenössische Musik hat oft nur ein kleines Elitepublikum. Die Massen finden oft nur schwer einen Zugang zu dieser Musik. Da sind Mozart, Beethoven oder Bach viel einprägsamer. Zu Bachs Zeiten gab es hauptsächlich zeitgenössische Musik. Am Ende seines Lebens galt Bach allerdings nicht mehr als modern. Heute beginnt in der Berner Dampfzentrale eine Konzertreihe, die sich ganz der zeitgenössischen Musik des 21. Jahrhunderts widmet. Das Ensemble Proton spielt Protonenwerk Nummer 1, 5 Uraufführungen. Unser Kopf der Woche ist Matthias Kuhn. Der Dirigent und Musiker leitet das Ensemble Proton. Daneben dirigiert er Orchester wie das Berner Symphonieorchester oder die Camerata Bern. Und er ist Stiftungsratspräsident der Berner Kulturzentrums Brugger. Michael Spahr hat ihn bei einer Probe besucht.
Seit etwas über einem Jahr sind Sie Stiftungsratspräsident von Brugger. Der Brugger ist von der Stadt auch schon jetzt eine Weile in die Unabhängigkeit entlassen worden. Wie sehen Sie das im Moment? Funktioniert das Experiment immer noch?
Das Experiment funktioniert, wenn man auch bedenkt, dass es eben wirklich ein Experiment ist. Es ist in dieser Größe wirklich eine einmalige Situation, denke ich, dass ein Kulturzentrum so autonom eben aufgestellt ist und nicht von städtischen Geldern unterstützt wird direkt. Und ich muss sagen, ich habe sehr große Freude, wie sich das entwickelt hat und sehe auch den nächsten Jahren sehr positiv entgegen.
Sie selber sind klassischer Musiker, Dirigent. Im Brugger gibt es sehr viele vertretene Künste. Wie geht es denn so mit der Zusammenarbeit? Es gab ja auch immer wieder Kritik, dass zwar viele Künste im Haus zusammen sind, aber dann jeder doch so ein bisschen für sich schafft und es so einen Geist vom Brugger eigentlich nie wirklich gegeben hat.
Ich glaube, es gibt nicht den Geist oder der Geist, der ist dann sehr breit gefasst, aber es gibt ganz viele verschiedene kleine Geister, die herumschwirren im Brugger. Natürlich ist es legitim und richtig, dass sich auch bildende Künstler vermehrt für ihre Sachen einsetzen oder Musiker vermehrt für ihre Sachen, aber es gibt auch Wanderer zwischen den Grenzen, finde ich ganz wichtig. Und man darf nicht vergessen, es sind weit über 100 Leute, die in einem Haus sind, und dafür muss ich sagen, funktioniert das Zusammenleben eigentlich sehr, sehr gut.
Sie selber eben befassen sich mit klassischer Musik, sowohl alter Musik, also die alten Werke, die man so kennt, Mozart, Beethoven, Bach, andererseits eben die ganz moderne, neue klassische Musik, die doch für viele Leute nicht gleich zugänglich ist. Jetzt gibt es heute Abend zum ersten Mal ein Konzert Ihres Ensembles Proton. Erzählen Sie uns ein bisschen, was Sie da machen, weil es wird ganz neue Musik gehen. Auch hier wiederum ein bisschen das Experiment, sicher.
Sicher. Ich glaube, für mich hat es zwei ganz wichtige Gründe. Mein Leben ist ein relativ breit gefächertes. Wenn ich sage, ich bin Musiker, meint das eine ganz große Palette eigentlich von Dingen. Ich bin sowohl als Dirigent tätig, aber ich spiele auch Cello. Mir hat es nie Freude gemacht, mich in eine Spezialitätenschublade wegsperren zu lassen. Ich brauche viele verschiedene Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann. Am Rande bemerkt ist natürlich der Brugger auch eins davon, wo ich genau dieses Bedürfnis ausleben kann. Das Ensemble Proton wurde vor auch schon wieder einiger Zeit gegründet. Das ist nicht unser ganz erstes Konzert. Wir waren im September am Musikfestival sehr präsent. Jetzt ist es das erste Konzert unserer eigenen Reihe in der Dampfzentrale, Proton am Montag. Und das erste Konzert ist unserer Plattform Protonwerk gewidmet, wo wir 5 Uraufführungen spielen werden. Also 5 Stücke, die die Welt noch gar nie gehört hat. Und das ist natürlich ein Experiment. Das ist ein Experiment bei der Auswahl der Stücke oder besser gesagt der Komponisten und Komponistinnen, die wir ausgewählt haben. Wir kannten Stücke von denen, aber nicht genau dieses Stück, was wir dann heute Abend spielen werden.
Sie spielen Stücke, die uraufgeführt werden. Die Komponisten sind zum Teil auch aus Bern oder studieren in Bern. Die leben noch. Sonst spielt man ja in der klassischen Musik eben, gerade wenn man die alte Klassik spielt, Stücke von Komponisten, die schon längst tot sind. Und man kann damit machen, was man will. Wie gehen Sie damit um, dass die Leute dann vielleicht auch oder zu einem Teil hier sein werden und euch beobachten werden, wie ihr ihre Stücke spielt?
Es ist ein unglaublich interessanter Prozess, glaube ich. Auch mit einem Bach kann ich nicht machen, was ich will. Oder besser gesagt, ja, ich mache, was ich will, aber die Freiheit ist bekanntlich nicht grenzenlos, sondern die Freiheit ist dort, wo ich mich zwischen den Grenzen eben bewege. Und beim Komponisten, der noch lebt und der auch zufällig geografisch in der Nähe ist, ist klar, dass man auch in einen mündlichen Austausch kommen kann. Das hat man nicht mit Komponisten, die tot sind oder die in Japan leben. Und dieser Prozess etwas genauer zum Teil, aber man muss das in Anführungszeichen sehen, etwas genauer verstehen zu können, was er geschrieben hat, bringt einem vor allem auch wieder in Bezug auf Beethoven als Beispiel genannt, in die Fragerunde, wie notiere ich etwas auf ein Stück Papier, was eigentlich in meinem Kopf klingt? Wie gebe ich einer idealen Gestalt von etwas, was klingt, wie gebe ich dem eine Entsprechung von Zeichen auf dem Papier? Das ist ein Prozess, der des Komponisten, der Komponistin. Und wie komme ich von dieser Zeichensprache auf dem Papier dann in ein realistisch klingendes Resultat? Und diese Prozesse, die sind für mich genau gleich, ob es sich jetzt um einen Beethoven oder um eine Komposition aus der heutigen Zeit handelt.
Aber es läuft auch ein Austausch zwischen Ihnen und den Komponisten. Es gibt ja auch Werke, die gar nicht mehr wirklich im klassischen Sinn mit Noten auf Papier geschrieben sind. Gibt es da Beispiele, wie Sie da damit umgehen?
Da gibt es Beispiele. Der Austausch hat vielleicht 2 bis 3 Stufen. Das eine ist, dass man vor dem Kompositionsprozess überhaupt mit den Komponisten in Kontakt kommt, um zum Beispiel, bei uns gibt es das jetzt, ein neues Instrument vorzustellen. Wir haben mit dem Lupophon und auch dem Contraforte 2 Instrumente auf der Bühne, die noch nicht bekannt sind, die noch nicht verbreitet sind, auch bei den Komponisten. Da wollen die natürlich zuerst wissen, was kann ich überhaupt schreiben für dieses Instrument. Das ist vielleicht die erste Stufe. Die zweite ist, dass man einen ersten Entwurf enthalten kann als Musiker, Dirigent oder Instrumentalist, spielt keine Rolle. Und dann eigentlich reagieren kann und sagen kann, ja, das verstehe ich, das verstehe ich nicht, das ist möglich, das ist weniger gut möglich, kommt dir was anderes in den Sinn? Und der dritte Aspekt des Austausches ist der in der Probe selber, wo der Komponist kommt und man schaut sich an, was hat er geschrieben. Das Beispiel von der nicht klassischen Notation wäre bei uns jetzt das Stück von Alessio Sabella, welches mit Zeichen und mit Beschreibungen operiert, aber viel weniger mit Notenköpfen wirklich im traditionellen Sinne. Da haben sie kleine Kästchen. In diesen Kästchen sind Texte drin, die beschreiben, in welchem Winkel der Geiger oder der Cellist den Bogen über die Saite streichen muss und auch beschreiben, was für ein Klang dabei dann rauskommen sollte.
Sie haben vorher erwähnt, dass Sie, Ihr Ensemble spielt 2 neue Instrumente. Können Sie uns da noch ein bisschen etwas erzählen? Was sind das denn für Instrumente?
Es sind beides Instrumente aus der Familie der sogenannten Doppelrohrbläser. Das sind Oboen und Fagotte. Die kennt man natürlich. Diese Oboen oder Fagotte, die haben jeweils eine ganze Familie. Kleine und große Mitglieder gibt es in der Familie. Die klassische Oboe, das ist eine kleine in dieser Familie. Dann gibt es das Englischhorn als größerer Vertreter zum Beispiel. Und es gibt jetzt eben neuerdings auch dieses Lupophon. Das Lupophon ist eine sehr tiefe Oboe, eine Bassoboe, die von der Konstruktion her ähnlich ist wie eine Oboe, aber eben viel, viel größer und viel länger und deswegen auch tiefere Töne spielen kann. Es ist eine komplette Neuentwicklung, dieses Instrument. Das gab es wirklich vorher noch nicht. Und unser Oboist aus dem Ensemble Proton, Martin Blickensdorfer, hat zusammen mit der Firma Wolf dieses Instrument eigentlich entwickelt. Ein sehr spannender Prozess, wie ich finde. Das andere Instrument, das Contraforte, ist aus der Familie der Fagotte. Da gibt es natürlich das Fagott, das normale. Es gibt auch das Kontrafagott, gab es schon immer, was eine Oktave tiefer klingt, auch länger gebaut ist als das normale Fagott. Und hier hat eigentlich auch dieselbe Firma Wolf ein neues Kontrafagott entwickelt. Das ist ähnlich wie das Kontrafagott, was es gibt, aber im Geheimen gesagt, es ist viel besser. Es ist nicht nur ein Witzinstrument, was manchmal das Kontrafagott wirklich ist. Gibt es auch Beispiele aus der Literatur, wo das Kontrafagott wirklich als Witz eingesetzt wird, weil es so komisch klingt. Das Kontraforte jetzt kann den Ton eigentlich besser modulieren und gestalten, als es ein Kontrafagott konnte.
Wir dürfen also sehr gespannt sein auf dieses Konzert. Auf der anderen Seite eben, Sie springen von der alten Klassik immer wieder zur neuen, modernen Klassik hin und her. Die alte, traditionelle Klassik hat ein Stammpublikum, hat ein relativ großes Publikum, wird auch breit unterstützt. Für die neue Musik ist es ja immer etwas schwieriger, einerseits überhaupt das zu finanzieren, andererseits auch überhaupt Leute dazu zu bringen, sich auf neue Musik einzulassen. Denken Sie, dass das jetzt mit dieser Serie, die Sie jetzt heute starten, möglich sein wird?
Man muss sich ganz klar bewusst sein, wenn ich ein Zehntausender, Hunderttausender Publikum ansprechen will, dann habe ich auf die falsche Karte gesetzt mit neuer, sogenannter klassischer Musik. Innerhalb des Segmentes gibt es sehr viele Interessierte, glaube ich, die wir in Bern jetzt zu bündeln versuchen. Es gibt in Bern sehr viele neue Musik, das muss man sagen, aber es gab bislang kein Ensemble, was sich ausschließlich dieser zeitgenössischen Musik gewidmet hat und eine eigene Reihe gestaltet, wie wir jetzt in der Dampfzentrale. Es gibt diese Ensembles in Basel, in Zürich natürlich, und wir fanden es an der Zeit, in Bern etwas Vergleichbares aufzubauen. Ich pflege zu sagen, wir machen nichts Unanständiges, wir machen nichts Grusiges oder Gefährliches, sondern bloß etwas Unbekanntes. Und jeder und jede, der gewillt ist, sich darauf einzulassen, ist ganz herzlich eingeladen.
Sie hörten einen Ausschnitt von den Proben des Ensemble Proton unter der Leitung von Matthias Kuhn. Das erste Konzert der Reihe Protonenwerk findet heute Abend in der Dampfzentrale Bern statt. Mehr Infos zum Ensemble Proton gibt es im Internet, und zwar unter www.ensembleproton.ch.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Benedikt Bachmann. Ich danke fürs Zuhören und wünsche einen guten Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.